die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Die Cloud ist allgegenwärtig. Die Behörden weisen, Datenschützer haben Bedenken und mit drin sind private Anwälte, die den Einsatz mit ihren Rechtsgutachten legitimieren wollen. Höchste Zeit, darüber zu reden. Mein Name ist Reto Vogt und wir hocken die Rechtsanwälte Martin Steiger und David Rosenthal. Herzlich willkommen. Würdet ihr als Rechtsanwalt vertrauliche Unterlagen, die zum Beispiel einem Anwaltsgeheimnis unterstehen, würdet ihr die in die Cloud von einem Hyperscaler speichern? Martin?
Ja, ich sehe für das Möglichkeiten, das zu machen. Man kann das entsprechend absichern, technisch, organisatorisch, vertraglich. Unter anderem natürlich dank der Methode, die David Rosenthal entwickelt hat, dank viel Wissen, das er veröffentlicht hat, tut er eben nicht nur gewöhnlich Unternehmensleben erleichtern, sondern auch Anwaltskolleginnen, Anwaltskollegen.
Ja, dann kann ich eigentlich nicht viel beifügen, außer dass ich das genau so sehe. Also jedenfalls, was das Speicher betrifft, wie viel die Methode von mir nutzt, ist, überlasse ich anderen zu beurteilen. Was man allerdings auch sehen muss, ist, es ist so, dass man natürlich auch die Verträge eben muss anschauen. Und das ist bei diesen grossen Hyperscalern immer so ein bisschen das Problem, wenn man sie eigentlich ankommt und sagt, take it or leave it. Und dort haben wir jetzt können in der Schweiz, mindestens was ein von diesen grossen betrifft, Zusatzbedingungen aushandeln, die dann auch aufs Berufsgeheimnis eben Rücksicht nehmen und wo das alles abdecken und das anderthalb Jahre braucht. Aber das ist etwas, was doch auch wichtig ist und das ist noch nicht überall so. Also man muss da schon differenzieren zwischen den, man kann nicht einfach sagen, Cloud ist gleich Cloud.
Die Methode, die wir jetzt darüber geredet haben, ist ja quasi im Auftrag vom Kanton Zürich entstanden. Ist es der Auftrag gewesen, zu diesem Ergebnis zu kommen?
Nein, das ist falsch. Die ist eigentlich schon entstanden 2019, und zwar im Auftrag von einer Schweizer Grossbank. Weil die Schweizer Grossbank ist gekommen zu mir und hat gesagt, David, schreib uns ein Memo, was für technische, organisatorische und vertragliche Massnahmen wir müssen treffen, damit wir können Bankkundengeheimnisdaten, die ja auch super heikel sind und die kommen sofort dran, wenn sie dort etwas machen, was schon nur fahrlässig ist, können in die Cloud tun. Und ich habe damals versucht, wie wir Juristen das machen, so ein Memo zu schreiben, aber habe gemerkt, dass es so viele Moving Parts gibt, so viele verschiedene Aspekte, die man muss anschauen muss, dass ich mir dann irgendwann mal überlegt habe, wie kann ich das anders darstellen und dann eigentlich auf das Excel-Format gekommen. Also im Prinzip ist es einfach ein Anschauen von allen Bedingungen, die man da sind, all den technischen und anderen Massnahmen machen kann und wie wirkt das alles miteinander. Und ich habe gemerkt, die Sprache ist für das viel zu kompliziert, ich muss das anders darstellen. Und dann habe ich mir aber auch gesagt, am Schluss kann nicht ich beurteilen, wie groß ich jetzt das Risiko einschätze oder nicht, sondern habe gesagt, ich muss das irgendwie können den Klienten überlassen, aber ihnen das Verfahren geben. Und das ist dann bei den Banken natürlich super gut angekommen, weil sie dann gemerkt haben, doch, mit dem können wir das einschätzen. Und dort ist null Diskussion gewesen, dass es einen risikobasierten Ansatz gibt, weil das eigentlich überall so gewesen ist. Und das ist dann eine Erfolgsstory geworden und ich habe das dann publiziert, damit es jeder kann nutzen und dass es für jeden frei ist. Und erst später sind dann auch in dem Sinn Behörden gekommen und so ist auch der Kanton Zürich gekommen. Ich kann dort natürlich nicht drüber reden, was wir jetzt dort genau gemacht haben, außer dass es publiziert ist, weil da ist schon einiges dazu publiziert. Und die haben dann das für das Problem eine gute Lösung gefunden und haben gefunden, doch, das hilft uns jetzt. Und da komme ich ja nicht einfach und sage, das ist jetzt 0, irgendetwas und man schaut das 0, auch gar nicht an am Anfang. Sondern was man eigentlich macht, ist, man geht durch all die Bedingungen durch, die mir passieren, damit am Schluss der Shit hits the Fan. Und wenn man die alle einzeln in mehreren Stunden sitzt, man zusammen, die ganze Gruppe, also Staatsanwälte, Polizisten, Leute vom Datenschutz, und die sitzen alle zusammen und diskutieren das, wenn sind die einzelnen Bedingungen erfüllt. Und dann dreht man ein und sagt, ich habe 50-50 Chance, bei dem 80% bei dem sind wir uns überhaupt nicht sicher. Und am Schluss, wenn man dann alle diese Einschätzungen zusammenzählt, gibt es halt einfach eine Zahl. Und ich schaue dann erst ganz am Schluss an, dann sieht man, was das Ergebnis ist. Und alle sagen, ja, jetzt weiss ich, wie ich zu dieser Zahl komme, weil es eigentlich eine Kombination ist von all diesen vor all den Einschätzungen, die ich mache, ich habe einfach das Problem, in viele kleine Teile zerstückelt. Und insofern ist für alle, die das mal gemacht haben, das ist eine völlig natürliche Sache. Und so haben wir das dann auch gemacht. Das ist ja publiziert. Martin, du hast ja das publiziert. Das finde ich super. Da kann man das sehen, wie das ist. Und zu dieser konkreten Einschätzung habe ich bis jetzt auch gar nicht wirklich jemanden gekommen, der gesagt hat, nein, das ist falsch oder das können wir nicht so machen in dieser Art und Weise. Und das ist eigentlich the whole magic. Also es ist eigentlich nicht wirklich magic, sondern es ist einfach ein strukturierter Prozess. Und der ist nicht für den Kanton Zürich erfunden worden. Und ich habe schon Fälle gehabt, wo dort die Analysen also zu anderen Ergebnissen geführt hat. Das muss am Schluss macht das der Kunde.
Gibt es denn einen Unterschied, ob es jetzt eine Privatbank macht oder eine Behörde? Oder ist das eigentlich same, same?
Nein, da gibt es Unterschiede. Also erstens mal sind die technischen Setups sind sehr unterschiedlich. Also der Kanton Zürich, wenn man das nachliest, die machen ja da ein paar ganz spezielle Sachen, die relativ weit gehen, wo sie Sachen, die noch zusätzlich mit Verschlüsselung abschützen. Und man könnte jetzt eigentlich schon sagen, mit dem ist eigentlich schon die ganze Prüfung durch, weil gewisse heikle Sachen sind verschlüsselt und da hat Microsoft den Schlüssel nicht. Und die meisten würden jetzt sagen, Ende Diskussion, ist alles okay. Aber da ja nie etwas 100% schützt, kommt man dann zu einem Ergebnis, wo aber bei anderen Orten natürlich anders ist, weil die setzen zum Teil andere Massnahmen ein. Es ist auch so, dass der Staat noch eine Art wie einen zusätzlichen Schutz hat, weil im Ausland wird die Souveränität von einem fremden Land hat noch etwas mehr Gewicht. Ich bin nicht ganz einer Meinung von dem, was gewisse Kollegen von mir dazu sagen, weil das ist etwas differenzierter aus meiner Sicht. Aber der Staat hat zum Teil einen gewissen Vorteil rechtlich. Aber er hat auch wieder den Nachteil, weil er natürlich sehr spannende Informationen hat. Die Staatsanwaltschaft hat natürlich spannende Informationen, was könnte für einen ausländischen Staat vielleicht interessanter sein, als was es ein Unispital hat. Vielleicht bei der Bank ist es nochmal ein bisschen anders, aber das muss man natürlich alles in Betracht ziehen. Und das passiert dort innen auch, wobei man auch sagen muss, das wird häufig übersehen, dass der Kanton Zürich hat jetzt einfach einmal Mail und gewisse Sachen in die ganzen zentralen Datenablagen, die sind ja nicht in der Cloud, von dem reden wir gar nicht.
Jetzt, wenn wir schon über die Methode Rosenthal reden, Martin, kannst du die in einfachen Worten wiedergeben, dass das unsere Hörerinnen und Hörer verstehen, um was es da geht, konkret?
Wenn man sie zwei Worte wiedergeben, dann ist es Excel-Sheet. Und der David hat es vorhin eigentlich sehr gut gesagt, wir Anwältinnen und Anwälte im Normalfall tun wir so Gutachten, Einschätzungen etc. schreiben. Und da noch zum Klammer aufmachen, es wäre ein grosser Irrtum davon auszugehen, dass wir immer schreiben können, was unsere Mandantschaft will. Am Schluss hat man das Ergebnis und das Ergebnis wird sehr häufig härter gekämpft, auch auf Seite der Mandantschaft. Es sind nicht einfach Leute, die sagen, ja, irgendein Anwalt hat jetzt etwas geschrieben, jetzt ist alles gut. Die haben auch Verantwortung, sind fachkompetente Leute. Da wird zum Teil also hart gerungen über das Ergebnis. Da tut man auch häufig nicht nur einfach das einmal machen, eine Version und dann ist gut, sondern das geht also in alle Richtungen. Und logisch, wenn Beurteilung nicht gut rauskommt, dann geht man mit dem hin nicht an die Öffentlichkeit. Tut das natürlich dann auch nicht umsetzen, wird es auch nicht sichtbar. Auch das muss man natürlich denken, um die Klammer wieder zu schliessen. Aber letztlich ist es wirklich genau das, statt dass man vieles in Wort verpackt, auch mit diesen Unsicherheiten, die es ja zwangsläufig gibt, der risikobasierte Ansatz, der tut mich völlig selbstverständlich, auch wenn jetzt zum Teil jetzt von Datenschutzaufsichtsbehörden direkt und indirekt in Frage gestellt wird. Aber die Unsicherheiten, die Risiken kann man mit der Methode von David, sage ich jetzt, übersichtlicher darstellen. Was noch wichtig ist, auch wenn man das Beispiel anschaut, jetzt wie der Kanton Zürich, da gehören umfangreiche Notizen dazu. Es ist also nicht nur eine Zahl, sondern man sieht auch, wie das hergeleitet wird, dass man für Annahmen trifft. Aber am Schluss hat man halt etwas, wo man viel einfacher anschauen kann, viel einfacher kann darüber diskutieren.
Jetzt ist ja das Gutachten vielfach als Freipass für die Zürcher Regierung zum Einsatz von M365 gedeutet worden. Ist das die richtige Interpretation, David?
Also erstens mal, es ist kein Gutachten, weil das Einzige, was wir geschrieben haben im Text, ist, wir haben erklärt, wie das Setup war und die Bewertungen, die haben nicht wir gemacht, sondern die haben alle die Leute, eben Staatsanwaltschaft und so weiter, die haben die alle selber gemacht. Wir haben sie nur gecoacht dabei. Also wir sind nicht angegangen und gesagt, dass so geht's. Das ist das Risiko. Aber mit etwas muss ich natürlich den Datenschützer, die hier jetzt gekommen sind, recht geben. Das ist natürlich in der Tat kein Freipass. Und die jetzt kommen und sagen, ja, der Kanton Zürich macht's, also kann ich es jetzt ja auch machen, das wird schon gut sein, die sind natürlich genau die nicht durch den Prozess gegangen sind. Und es gibt abgesehen davon neben dem Lawful Access noch ganz, ganz viele andere Sachen, die jetzt völlig unter den Tisch fallen, wegen dieser, aus meiner Sicht, überbewerteten Diskussion, die viel wichtiger wären, wo man muss sich überlegen, will ich das Risiko eingehen? Und wenn dort Datenschützer kommen und sagen, überlegt euch auch die Risiken und ihr als Organ, also der Regierungsrat oder eine Behördenstelle sonst, muss sich das selber überlegen, will ich die Abhängigkeit? Die habe ich immer bei einem Provider. Will ich das so? Kann ich das akzeptieren? Dann ist das das, was passieren muss. Und wir Juristen können da nur helfen, das machen. Und es gibt auch nicht so ein Trickli, wie ich es jetzt einfach kann schnell machen und dann ist es erledigt. Also ich glaube zum Beispiel, dass man natürlich so Sachen wie Entbindungserklärungen machen und so Sachen, wo da ja zum Teil rum sind. Aber am Schluss muss irgendjemand anstehen und sagen, nein, das Risiko ist so klein, das ist vertretbar und muss für das die Verantwortung übernehmen. Das wählen mir die Leute. Und muss sagen, so mache ich das. Und es ist abgesehen davon ja immer ein Abwägen. Es ist ja nicht nur, vorher war null Risiko und jetzt ist 0, irgendetwas, sondern vorher habe ich erhebliche Risiken, die man zum Teil einfach vielleicht nicht sieht. Die Datensicherheit ist vielleicht viel weniger gut gewährleistet und in der Cloud viel besser. Also gewinne ich netto etwas. Und das geht in der Diskussion völlig unter. Also man tut es so, als wäre jetzt einfach vorher 0 und jetzt ist 0,01 oder whatever. Und das ist einfach ein Denkfehler in diesem Bereich.
Wahrscheinlich ist es einfach eine andere Art von Risiko, die jetzt ins Spiel kommt. Vorher war es vielleicht technische Risiken gewesen, wenn man On-Premises-Lösungen im Einsatz hatte. Und die technischen Risiken werden minimiert eben durch eine Hyperscale-Cloud. Mhm. Aber dafür steigen wahrscheinlich die rechtlichen Risiken eben durch den Cloud-Act. Kann man das so formulieren?
Ja, das ist natürlich so, dass wenn ich vorher nicht im Ausland eine Partei hatte, also der Vertrag schließt man ja zum Beispiel mit einer ausländischen Gesellschaft, dass natürlich dort ein bisschen etwas dazukommt. Und genau deshalb ist es ja wichtig, sich eine Vorstellung darüber zu machen, was ist das eigentlich für ein Problem? Und was ich in der Praxis häufig sehe, ist, dass alle die das Zeug kritisieren, häufig gar nicht genau wissen, von was reden sie eigentlich. Und dass sie sich auch der Gedankengang, den man ja macht, wenn man so ein Risikoassessment durchgeht, selber gar nicht gemacht hat. Ich habe manchmal das Gefühl, wie sie stehen am Anfang von der Strasse und sagen, ihr rennt mir irgendwie schnell voran. Und die anderen überlegen sich das und sie sagen halt, ich komme da noch nicht Schlag damit. Und ich verstand noch nicht so genau, was passiert, weil die machen natürlich an diesen Workshops häufig dann natürlich nicht mit. Also, das ist ein bisschen ein Problem und dann kann ich natürlich Ihnen auch nicht verübeln, dass Sie sagen, das ist jetzt alles sehr gespässig für mich, weil ich habe mich selber ja müssen mit dem amerikanischen Recht, auch zum Beispiel, was macht der Geheimdienst in den USA, der Nachrichtendienst? Da habe ich x Zeit darauf verwendet, zu verstehen, wie das funktioniert und es ist ja nicht so, dass in den USA dass das kein Rechtsstaat ist. Der Edöp hat ja in seinem Interview zum Teil so da, als gäbe es dort überhaupt keine, als sagt das ja quasi wie Nordkorea und die USA ist so ein Topf, oder? Das ist ja mitnichten so. Es gibt ja auch in den USA zum Beispiel eine riesige Diskussion, wo man angefangen hat, die NSA einzuschränken. Die haben ja auch mit dem das Problem, dass die Amerikaner überwacht werden. Und dann kann man eben gewisse Sachen schon daraus ableiten und Cloud Act, abgesehen davon, den haben wir in Europa gefunden. Das wissen ja die meisten nicht. Und Schweizer, Behörde, die Schweizer Strafverfolgungsbehörde, können genauso das Gleiche machen wie in den USA. Also jetzt so zu tun, als wäre das jetzt irgendetwas, was wir bei uns nicht kennen, ist einfach falsch.
Ein Thema finde ich sehr wichtig auch, woher kommt man und wo steht man? Also woher kommt man? Man hat ja schon IT-Infrastruktur und wechselt dann typischerweise jetzt neu für Cloud-Lösung. Und eben, das Trivial-Cloud ist nicht gleich Cloud, kommt ganz unterschiedlich davon, was man macht. Also Stupid Storage kann man End-to-End-Verschlüsselung mit eigenen Schlüsseln verwenden. Das ist grundsätzlich unproblematisch. Man kann ganz anders machen. Bei Microsoft 365 ist ja Teams dann häufig das Thema. Und wo steht man? Der David hat Geheimdienst erwähnt. Wer sich da in der Schweiz näher mit dem Thema befasst oder auch mit dem Überwachungsrecht im Strafprozessrecht, der kann also noch auf die Welt kommen, wenn er sich näher mit dem befasst. Dann kann man je nachdem auch sagen, wäre ich vielleicht lieber in den USA betroffen von Überwachung, wenn ich mich zur Wehr setzen will. Das fehlt mir auch häufig bei den Datenschutzaufsichtsbehörden in der Schweiz, gerade beim EDIP, wo ja dort sehr stark tätig ist, aber auch bei den Kantonen mit der Polizei und den kantonalen Geheimdiensten, dass man das Thema wie ausblendet, weil es vielleicht auch anstrengend ist, weil der Name sagt, es sind Aufsichtsbehörden, sie sind zwar vom Status sehr unabhängig, aber letztlich doch Teil von dieser Verwaltung und vielleicht darum auch ein bisschen in dieser Hinsicht blind.
Ich habe vorhin eine spannende Aussage gefunden, dass der Cloud Act so die Wer hat es erfunden, Diskussion, wo man ja aus der Werbung bestens kennt? Wie hast du das gemeint? Also, es ist zu Europa erfunden worden. Wie ist das zu verstehen?
Ja, der Cloud Act sagt, dass eine Strafverfolgungsbehörde in den USA Verbrecher verfolgt. Dass sie dann auf Provider zugehen und von denen Daten herausgaben verlangen. Und diesen Grundsatz hat man in der Cybercrime Convention vereinbart, das ist Artikel 18. Und die Cybercrime Convention ist vom Europarat. Also das heisst, das ist eigentlich etwas, was man hier gemacht hat, um die Verfolgung von Straftaten, wo dann auch Provider zum Beispiel involviert sind, besser können aufzuklären. Und das ist bei uns im Schweiz, das gibt es in der Schweiz auch. Also das heisst, wir haben bei uns auch Bundesgerichtsentscheide, die sagen, Behörden in der Schweiz können auf einen Server, wenn sie das ankriegen, in den USA darauf zugreifen, also über die Grenzen raus. Und wenn ich jetzt, sage mal, zur Swisscom gehe und sage, gebt mir die Daten raus als Staatsanwalt, dann wird Swisscom mir hart sagen, ja, aber wir haben sie in einem Rechenzentrum von uns gespeichert, wo auf dem Mond ist oder in England ist oder sonst irgendwo nehmen, dann werden viele da sagen, das ist doch mir egal, wenn du das jetzt hier im Zugriff hast, kannst du ja nicht dem entziehen und du bist jetzt in der Schweiz. Also das Prinzip haben wir auch hier und in den USA ist es nicht so, dass dort keine Gerichte das anschauen. Das, was das Problem ist aus rechtsstaatlicher Sicht bei uns in der Schweiz, jetzt was den Datenschutz betrifft, sind die US-Nachrichtendienstzugriffe, weil dort haben sie keine Gerichte, weil bei uns oder in Europa gewisse Sachen mir anschauen, da sind Schutzmechanismen weniger groß. Der Cloud Act, und das macht es eben super kompliziert, das wird dann häufig auch vermischt in dieser Diskussion, in der Stellungnahme von EDOP zum Beispiel, ist alles in einen Topf hineingeworfen worden, ist vor allem deshalb ein Problem, weil es halt eben gewisse Berufsgeheimnisse und Amtsgeheimnisse gibt. Und das muss man alles auseinandernehmen, das ist alles furchtbar kompliziert und es ist dann einfacher zu sagen, einfach die Bösen, Amerikaner und die griffen auf irgendetwas zu, aber vieles machen wir in der Schweiz genau gleich. Und der Datenschutz will ja sicherstellen, dass es nicht grundsätzlich anders läuft wie in der Schweiz. Und in den USA gibt es einige, ganz wenige Bereiche, wo es anders läuft. Und der Cloud Act gehört nicht dazu.
Was ich spannend finde, ist, dass ja die meisten Datenschützerinnen und Datenschützer ebenfalls Juristinnen und Juristen sind, wie ihr beide auch. Könnt ihr ihre Argumente nachvollziehen, die ja jetzt zu lesen waren, auch bei uns unter anderem?
Ja, unterschiedlich kann ich das nachvollziehen. Gerade das Interviewformat, muss man sagen, ist zum Teil natürlich auch geeignet für Polemik, für sehr pauschale Aussagen, vielleicht auch für Aussagen, die nicht immer gleich überzeugend sind. Aber die Richtung, woher das herkommt, verstehe ich zumindest schon. Ich habe dann einfach sofort auch grosse Fragezeichen. Jetzt bei dieser aktuellen Positionierung finde ich vor allem sehr interessant den europäischen Einfluss. Ich glaube, man sieht sehr deutlich, dass vieles davon geprägt ist, dass man halt will, den Datenschutzaufsichtsbehörden in der Europäischen Union gefallen. Mhm. Also auch bei dieser Hintertür, dass da kein Schlupfloch gibt in der Schweiz für den Datenschutz, das scheint mir ein grosses Bedürfnis zu sein. Das wird zwar zum Teil bestritten von unseren Aufsichtsbehörden, aber in den Aussagen schlägt es sehr klar durch. Gerade jetzt auch mit dem aktuellen berühmt-berüchtigten Nordkorea-Vergleich, der da in den Raum gestellt worden ist.
Also ich habe, wenn ich die Interviews auch von euch anschaue, und ich habe das super gefunden, dass es quasi die Interviews gibt, weil man muss dann auch ein bisschen Farbe geben, man muss dann auch zu dem stehen. Ich glaube, beim EDOP ist es so, dass wir aneinander vorbeireden. Das ist mein Eindruck. Er redet hier von seinen Länderlisten und was ist jetzt generell anerkannt als unproblematisches Land. Das ist überhaupt nicht das Thema, sondern wenn jetzt auch eine Schweizer Bank oder eine Behörde wie der Kanton Zürich in die Cloud geht, dann ist der Zugriff durch die deutsche Staatsanwaltschaft genauso das Problem wie der Zugriff durch die amerikanische. Es darf einfach nicht in die Hände von ausländischen Behörden kommen, die in einem Land mit angemessenem Datenschutz sitzen oder nehmen anders. It doesn't matter. Das leuchtet wahrscheinlich ein. Und es geht doch überhaupt nicht darum, ob jetzt die USA auf die Liste von ihm, wo es datenschutzmässig ein Problem ist, draufgehört oder nicht, sondern wir müssen einfach das verhindern. Und ich sage auch nicht, dass wenn jemand quasi sagt, das Risiko ist 0, so und so viel, dass das dann ein Freipass ist, alle Daten in die USA zu schicken, sondern die Aussage ist ja immer nur für einen ganz konkreten Fall in ganz bestimmten Umständen. Und deshalb glaube ich, wir reden einfach aneinander vorbei dort. Bei dem Interview von der Dominika Blonsky, dort ist für mich das erste Mal eigentlich klar geworden, sie hat ein Statement gemacht, sie hat gesagt, selbst wenn das Risiko, dass ein ausländischer Behördenzugriff 0,00001 ist, ist es verboten. Und ich kenne die Position, das haben die EU-Datenschützer auch. Ich glaube aber, es ist einfach grundfalsch, weil am Schluss ist ein Zugriff durch eine ausländische Behörde eigentlich genau gleich schlimm oder vielleicht weniger schlimm als zum Beispiel ein Zugriff durch einen ausländischen Hacker. Und beim ausländischen Hacker hat niemand ein Problem oder wären wahrscheinlich alle froh, wenn das Risiko vom Hacker 0,0001 ist, dann würden alle sagen, jubeln und sagen, das ist der heilige Gral. Dort sagt man, das ist kein Problem, das ist akzeptiert. Aber wenn es bei der Behörde viel weniger wahrscheinlich ist, dass sie zugreifen darauf, dann heisst es, es ist per se verboten. Also nicht vielleicht, sondern es ist einfach, müssen wir gar nicht erst darüber diskutieren. Und dort, glaube ich, haben wir eine Differenz. Ich kenne die Haltung, aber wenn ich dann sage, ja gut, wie schützt ihr eure Amtsstube physisch? Habt ihr denn Glasfenster, wo irgendwie 2 Meter dick sind, um das Amtsgeheimnis zu schützen, weil das müsste ihr eigentlich haben. Das würde nicht länger, wenn da irgendwann, was weiß ich, ein Panzer kommt und anfährt, was übrigens inzwischen ja von vielen auch als nicht unwahrscheinlich angeschaut wird. Und im physischen Schutz, dort habt ihr euch alle die Fragen nicht Gedanken gemacht. Aber jetzt, wenn da plötzlich das andere Szenario da ist, sollen dort andere Regeln gelten. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Das verstand ich nicht.
Man ist ja schnell am Punkt, wo man muss sagen, das Risiko für den Zugriff der ausländischen Behörden ist dann in der Schweiz gleich mal höher. Ich meine, ein schönes Beispiel haben wir mit Proton, Proton-Mail, wo ein paar Nutzerinnen und Nutzer dann böse auf die Welt gekommen sind, wo Proton-Mail müssen erklären, sie hätten da rechtshilfeweise müssen Daten liefern. Sie hätten zwar nicht viel können liefern, sie hätten nicht viel gehabt, aber sie hätten können liefern. Und das Gleiche kann auch in einer Behörde passieren, wenn man weiss, wie die Prozesse und so funktionieren. Die Schweiz hat da Verpflichtungen im Rahmen von der internationalen Rechtshilfe, kann sich dem auch nicht einfach beliebig verweigern. Man ist wirklich sehr schnell an dem Punkt. Und man landet da damit halt wirklich bei der Frage, risikobasierter Ansatz ja oder nein. Und zwar einerseits risikobasierter Ansatz ernst gemeint, man tut also die Risiken bewerten. Oder das, was man heute ein bisschen salopp häufig hat, risikobasierter Ansatz letztlich das Gesetz vielleicht nicht einhalten, zumindest nach der Auslegung der Aufsichtsbehörde. Das sagen die ja zum Teil im direkten Kontakt. Ja, sie sagen schon sehr streng, man muss sich halt entscheiden, wie man das ganze Recht überhaupt will umsetzen. Und das ist doch äußerst unbefriedigend.
Und ich glaube, da kommt noch ein Punkt, wo Sie auch angesprochen haben. Es gibt natürlich die Grundsätze, und das ist eine politische Diskussion. Wenn wir, aus welchen Überlegungen auch immer, es können auch kommerzielle oder Heimatschutzüberlegungen sein, sagen, wir bauen die ganze Infrastruktur bei uns in der Schweiz selber auf. Weil das ist das, was dann am Schluss ja, sie sagt ja, das ist eigentlich das, was wir machen müssten. Und dann sind wir in einer Diskussion drin, wo ja sehr kontrovers geführt wird, wo ich einfach, früher habe ich ja auch IT gemacht und bin früher ja auch Journalist gewesen, eigentlich muss sagen, wenn ich das anschaue, ist das für mich so ein bisschen eine komische Diskussion, weil man von Sachen redet, wo viele irgendwo gar nicht wahrscheinlich wissen, ob das wirklich realisierbar ist. Weil wenn ich mit den grossen Anbietern in der Schweiz aus etwas machen könnte, rede, dann sagen die alle, wir selber sehen uns gar nicht in der Lage dazu, das anzubieten, was die grossen Hyperscaler machen. Jetzt kann man sagen, das ist nicht gut, weil wir sind abhängig. Aber man müsste sich dann ja immer fragen, gibt es die Alternative wirklich? Und wenn wir eigentlich praktisch alle sagen, und ihr seid ein Fachmagazin, folgt das, oder? Ist das eine realistische Chance? Alle, wenn ich damit rede, und vielleicht rede ich mit den falschen Leuten, sagen mir, nein, das kriegen wir gar nicht an, das ist eine Illusion, das könnte man sich vielleicht wünschen, in the best of all worlds, aber man kommt nicht da an. Und wenn man nicht da ankommt, dann ist die Frage, was ist die Alternative dazu? Dann alles Server im Keller behalten und sind wir dann wieder besser? Und dann sind wir am Punkt, wo wir vorher gesagt haben, dass man sagen muss, dann haben wir halt andere Risiken. Und die sind vielleicht, haben wir uns daran gewöhnt, aber das ist nicht unbedingt das, was ich jetzt gern mich wohlfühle. Also wenn mir der Staat sagt, ich habe Angst vor dem Cloud Act und übrigens 95% von der Rechtshilfeersuchen, die gestellt werden, die werden sowieso genehmigt. Also die Daten fließen ab, der Martin hat es vorher erwähnt. Wenn ich einen Staat habe, der sagt, nein, ich mache das nicht, obwohl Sicherheit, sagen wir alle IT-Security-Experten, besser ist in der Cloud, dann frage ich mich, ob nicht das eigentlich etwas ist, wo ich mich darüber ärgere. Und ich bin nicht, ich möchte das vielleicht auch noch sagen, ich bin nicht von Microsoft bezahlt. Wir sind immer auf der Gegenseite gewesen. Microsoft hat auch schon wollen, mich anstellen. Ich habe gesagt, nein, wir vertreten die andere Seite. Und ich habe sie genervt, 1,5 Jahre bis am Wachabend, dass wir bessere Vertragsbedingungen haben. Aber am Schluss sind es auch meine Daten, die dort sind.
Ja, ja, das ist völlig richtig. Also die Leute, die ich mit ihnen rede, die sagen genau das Gleiche. Und das ist schon meine Einschätzung, dass es aus technologischer Sicht nichts Besseres gibt, punkto Preis, punkto Verfügbarkeit, punkto Security, als das Angebot von einem Hyperscaler und der Cloud. Und es gibt de facto keine vernünftige Alternative aus der Schweiz. Das ist so und das macht da überhaupt keinen Sinn, weder wirtschaftlich noch ökologisch so etwas nachzubauen. Das macht 0,0 Sinn, das ist so. Und die Frage nach den Alternativen, die muss man sich ernsthaft stellen, das ist so. Und eben, wie ich es auch schon gesagt habe, technologisch kann ich den Entscheid absolut nachvollziehen, wenn man in eine Microsoft oder AWS oder was auch immer für eine Cloud hineingeht. Nur ist es halt nachher die Frage von der Risikoabwägung tatsächlich. Ist die Risikoabwägung da, dass die Daten angefragt werden von den USA jetzt in diesem konkreten Fall? Oder ist das Risiko grösser, dass die Daten sonst verhindert werden in meiner Behörde? Also es gibt ja wie beides.
Ja, dass sie einen Hacker in die Hand bekommt.
Und genau.
Ich glaube, da gibt es wie eine Art zwei Schritte. Das erste ist, muss man sich fragen, sagt es recht per se, es geht nicht in solche Clouds. Und jetzt sind wir und eigentlich praktisch alle, außer gewisse Datenschutzbehörden in der Schweiz, muss man so gerecht, wie ich sage, auch in der EU, der Meinung, das geht. Es gibt nicht ein per se, geht nicht. Und wenn man mal an dem Punkt ist, dann glaube ich, muss man alle die Risiken, wie man so schön sagt, holistisch betrachtet. Also einfach alles in den Topf rein tun und schauen, was ist unterm Strich eine Verbesserung. Und ich persönlich habe viel mehr Sorgen vor Hacker und vor Cyberangriff und vor solchen Geschichten als vor den US-Behörden. Und wenn es von den Behörden sind, dann gibt es noch andere in Europa, die sind wahrscheinlich noch viel größere Probleme da. Das sehen wir in der Praxis auch. Und dann ist das natürlich eine Gesamtbeurteilung. Und alle die, die ich mit denen bis jetzt zugehört, die sehen das auch so breit. Sie sind einfach furchtbar verunsichert, weil ihnen die Datenschützer, oder gewisse, es sind nicht alle, muss man notabene auch sagen, es gibt eine Reihe von kantonalen Datenschützern, die sagen, wir sehen das überhaupt nicht so. Und die sagen, wir sehen den risikobasierten Ansatz, also die sind nicht einheitlich. Dass sie dann sagen, wir sind jetzt einfach furchtbar verunsichert, dürfen wir das gar nicht erst quasi machen. Und dort ist meine Message dann immer natürlich dürfen. Und sie machen es auch alle. Und in 5 Jahren werden wir die Diskussion nicht mehr haben.
Was jetzt so kritisiert wurde, ist, dass die Risikoabwägung, dass die vor allem auf historischen Daten beruht und dass sich die ja aufgrund auch von der geopolitischen Lage rasant ändern können. Hat das etwas Wahres dran?
Das ist richtig, dass sie auf Einschätzungen beruhen, wie bei alles, was wir machen, was wir bisher haben, aber man versucht ja eine Art wie ein bisschen weiter zu gehen. Also wir haben jetzt letztens für einen Kanton einen Fall angeschaut, wo die Frage war, wie viel Mal haben sich ausländische Behörden interessiert? Und unser Ergebnis ist gesehen, wir haben jetzt lange zurückgeschaut, nie. Also sind wir trotzdem angegangen und haben das besprochen, haben sie gefunden, wir gehen jetzt trotzdem davon aus, dass es so und so viele Anfragen gibt, also man geht mal weiter. Man baut sehr viel Margin sozusagen in Sicherheitsrahmen. Und dann ist es so, und das ist etwas, was man auch häufig vergisst, das ist etwas, was man auch muss machen jetzt mit dieser Methode, man muss den Zeitrahmen definieren und sagen, in diesem Zeitrahmen passiert das. Und dann werden natürlich zum Teil die Zahlen, die dort rauskommen, lächerlich gemacht und sagen, ja, in den nächsten 700 Jahren oder 1000 Jahren passiert ja eh nichts. Das ist nur eine statistische Größe, um zu verstehen, von was wir eigentlich reden. Aber der Zeitraum, wo ich das anschaue, ist relativ überschaubar, weil dann können sich auch Gesetze ändern und dann muss man das natürlich wieder neu bewerten. Und das ist so. Allerdings haben wir sehr viel Erfahrung in vielen Punkten, wie es funktioniert. Die NSA macht das Zeug nicht erst seit 2 Jahren. Man weiß, wie die funktioniert. Und es ist auch in den USA sehr gut dokumentiert. Man weiß nicht alle Details, aber man weiß doch einiges, weil die haben auch in den USA Rechte drauf. Und dort hat sich das geändert. Und die Argumente, auf die wir uns stützen, mit denen ja, wir sagen, es reicht nicht nur technisch, sondern wir schauen, was muss eine amerikanische Behörde einer Firma wie Microsoft vorlegen, damit Microsoft überhaupt ja sagt. Der Cloud Act gibt es ja nur deshalb, weil Microsoft sich wehrt dagegen. Und dann versuchen wir quasi wie zu schauen, was sind die juristischen Hürden und versuchen dann diese Sachen so hoch wie möglich zu setzen. Und die juristischen Hürden, die gibt es seit 20 Jahren und die sind sehr gut bekannt. Und deshalb ist das etwas, wo man sehr gut versteht, wie das ungefähr funktioniert. Und von daher ist das nicht so richtig, die Aussage, wenn wir natürlich nicht in Zukunft schauen können. Aber das kann man nie. Also, es ist nie eine Kristallkugel. Ich sage nicht, in den nächsten 700 Jahren oder 1000 Jahren passiert nichts und dann ein Tag danach kommt es. Sondern es ist eine Risikobeurteilung und Risikobeurteilungen sind immer offen. Was ist das Risiko, wenn wir wieder eine Maskenpflicht haben? Das muss auch darüber entschieden werden. Das ist vor allem klar. Das ist nicht absolut klar. Und dann geht es darum, dass wir vor allem einen Prozess haben, der einigermaßen strukturiert und sauber ist. Und es gibt bis jetzt einfach nicht anders. Ich sage diesen Kritikern, dann sagen doch, wie man es besser machen soll, ganz konkret. Und es kommt nichts.
Wir reden jetzt da sehr elaboriert über Risikobeurteilung und so weiter. Mir dunkt es aber wichtig, dass einfach die Realität ist, dass bei der Nutzung von Cloud-Diensten in der Schweiz der Unternehmen im Normalfall keine Risikobeurteilung stattfindet und auch nicht stattfinden kann. Das typische KMU in der Schweiz ist ein kleinste Unternehmen, weniger als 10 Mitarbeiter, häufig nochmal kleiner. Die haben null Ressourcen in diesem Bereich. Wenn sie aber halbwegs moderne IT nutzen, dann nutzen sie mehrere Cloud-Dienste. Hat man sofort allein schon, wenn man ein Marketing macht oder so. Das sind immer amerikanische Cloud-Dienste oder sonst auch häufige unsichere Drittstaaten, jetzt datenschutzrechtlich gesehen. Und die Realität, die kann man natürlich bemängeln, kann sagen, die sollen das machen, die sollen Ressourcen mobilisieren. Das wird aber nicht passieren. Und die Realität wird aus meiner Sicht auch von der Behörde, vom Gesetzgeber überhaupt nicht adressiert. Jetzt klar kann man sagen, eben, die sollen das nicht machen. Aber die haben einfach ihr Alltagsgeschäft, die sind schon froh, wenn sie nicht irgendeine Ransomware zum Opfer fallen, wenn ihre Datensicherheit halbwegs funktioniert. Die werden aber das Leben lang nie ein Transfer Impact Assessment machen, die werden sich das Leben lang nie von einem Anwalt beraten lassen. Aus ganz verschiedenen Gründen, aus nachvollziehbaren Gründen. Und da sehe ich das Problem, wie auch andere Bereiche der Gesetzgebung, dass halt die Differenz zwischen der gelebten Realität, auch wie es funktioniert, die Cloud-Dienste etabliert, funktioniert eben gut, und dem, was dann Behörden erzählen, wenn die zu gross ist, dann schadet das halt im ganzen Ziel, im Schutzziel, im Datenschutz. Wobei, das wäre jetzt ein neues Fass, die Schutzziele, die sind ja gar nicht so klar.
Was man vielleicht, und ich stehe dann völlig zu, was man vielleicht kann, so von der Praxis bricht, dann ist, dass die Leute, die sich dann, also die Datenschutzgeschichte verunsichert, die Diskussionen, die jetzt da sind, aber in der Praxis habe ich eigentlich niemals gesehen, der irgendwie gesagt hat, er macht das jetzt anders. Übrigens auch die Zuba hat nichts geändert, weil die haben gesagt, uns ist die Situation klar. Aber was ich sehe, und das ist natürlich genau in die Richtung, wo der Martin sagt, ist, dass sie jetzt realisieren, dass Cloud ist nicht einfach Plug and Play. Da kann ganz viel schief gehen. Und es kann ganz viel schief gehen, und zwar, weil man selber, weil die zwar hochprofessionell sind, die Cloud-Anbieter, die haben das alles super im Griff, aber dann habe ich da so eine super große, tolle Maschine, wo mit ganz vielen Knöpfen, wo ich alles kann einstellen und konfigurieren, aber but I have no clue how to do it. Also das heisst, dass ich dann eigentlich zwar alles steuern kann, aber in den Unternehmen in das Know-how fehlt, wie man das richtig macht. Und jetzt meine KMU, die schaltet das ein und dann kann sie sich darauf abstellen oder hoffen, dass das alles mindestens richtig mal konfiguriert ist. Aber dort realisieren, übrigens auch die Banken, realisieren jetzt, dort ist eigentlich wirklich der Issue. Und wir haben so Sachen entwickelt für Banken und jetzt machen wir das auch für die öffentliche Verwaltung, wo wir so all die Sachen abfragen, die sie machen müssen. Und mehr als die Hälfte von diesen Prüfpunkten sind interner Natur. Und das sind die Sachen. Und das für die öffentliche Verwaltung werden wir jetzt dann publizieren, Open Source, damit sich quasi wie die Diskussion vielleicht ein bisschen verlagert und man dann sieht, aha, ja, das muss ich mir auch noch überlegen und das auch noch und das auch noch und das auch noch. Und dann sieht man, dann ist der Lawful Access einer von 120 Punkten und an vielen anderen Orten kann viel mehr schief gehen, weil ich einfach den Göppel, den ich dann habe, was super ist, nicht im Griff haben. Ich glaube, dort muss die Diskussion angehen. Das sagen übrigens auch die Aufsichtsbehörden wie eine FINMA, die sagt, das ist für uns das Thema. Dort geht viel mehr durch ab. Und das werden auch Datenschützer, also erst die haben jetzt angefangen mit dem, dort werden auch Datenschützer angehen und dann ist das Thema irgendwann mal gegessen mit dem Lawful Access.
Also es ist wie eine Checkliste, die ihr werdet publizieren.
Ja, also ich habe ja schon gewisse Sachen publiziert, was man von den Provider muss haben und was jetzt die Planung ist, ist für die öffentliche Verwaltung eine Art wie so ein Compliance-Check, weil was die meisten im Griff haben, ist Information Security. Also ISO 27000, BSI, Grundschutz, all das Zeug, für das gibt es viele Frameworks. Aber es gibt kein Framework bis jetzt, wo man quasi diese ganzen Compliance-Anforderungen kann abhökeln. Es gibt schon ein allgemeines Merkblatt von Privatteam, aber das ist sehr generisch und ist politisch, weil sie mit alle Richtigen drinnen abdecken. Und dort haben wir einfach gesehen, dort sind die meisten dann aufgeschmissen, ja, was muss ich jetzt genau prüfen und kontrollieren? Und dort ist die Idee, dass wir das zur Verfügung stellen, Open Source, wie auch das andere, damit es alle können nutzen und dann alle, die nicht zu uns kommen, oder, und von uns das holen, damit sie die Fragen können stellen. Und das wird, glaube ich, einigen Datenschützern wahrscheinlich auch sehr gefallen, weil es auch die Message vermittelt, das ist nicht so einfach, die Cloud. Ich muss alle diese Sachen machen. Inwiefern das bei der KMU denn das Problem löst, weiß ich nicht. Ich glaube allerdings, dass dort auch die grosse Chance für viele Schweizer IT-Anbieter ist nicht selber eine Cloud zu betreiben. Aber für die ganzen Unternehmen die Cloud-Technologie wie handhabbar zu machen und ihnen zu helfen, das richtig aufzusetzen. Und das sind dann nicht mehr Juristen. Für uns wird das nicht mehr das Thema sein, sondern es ist die ganze IT-Industrie, die in der Schweiz davon leben kann, dass sie das für die Leute wie zugänglich macht und sicherer macht, damit sie das können so nutzen können. Das ist eine grosse Chance und ich glaube, das sehen die auch viele.
Jetzt haben wir vor allem über amerikanische Provider geredet, aber jetzt hat der Bund in der Public Cloud Vergabe auch einen chinesischen Provider mit Alibaba bedient und kürzlich den Vertrag unterzeichnet. Wie ist das juristisch einzuschätzen? Ist das ein Unterschied, ob ein Provider zu Amerika ist oder in China?
Ja, also da gibt es Unterschiede. Wobei die Alibaba-Diskussion, die finde ich jetzt ein bisschen exotisch. Das ist einfach sehr dankbar, auch weil man das vielleicht so ein bisschen kennt. AliExpress, Alipay, man hat sehr viele Vorstellungen von China, die vielleicht auch häufig falsch sind. Die wichtige Erkenntnis da, denke ich, dass es eben halt wirklich nicht nur um die USA geht. Wir reden immer über die USA oder auch beim Datenschutz ist immer Facebook und so. Aber gerade beim Outsourcing, so Nearshoring, Offshoring, haben wir noch ganz andere Themen. Also auch gerade in der IT-Industrie, jetzt wahrscheinlich auch bei unserem Publikum, arbeiten viel mit Partnern auf dem Balkan zusammen, in Osteuropa, und zwar alles außerhalb der EU. Und dort muss man das genauso absichern und mal zu schauen, wie ist das so im Kosovo, wie ist das in Serbien, wie ist das oder ganz brisant unterdessen in Weißrussland und so. Das ist dann sehr spannend und man muss eben immer anschauen. Man kann es nicht über einen Kamm scheren. Wenn man die Ressourcen hat, dann macht man das natürlich. Auch dort in der Praxis im Alltag ist viel laissez-faire, gerade mit dem heutigen Datenschutzgesetz geht das ja auch noch. Ich bin dann gespannt, wie sich das ändert mit dem neuen Gesetz, wo ich die Schrauben antrete, wo vielleicht neue Anreize setzt, das anders, besser zu machen. Aber ja, das ist eine Gefahr im Datenschutzrecht. Fokus auf USA, Fokus auf grosse amerikanische Plattformen, Tech-Konzerne und alle anderen sind im Windschatten, was durchaus auch dankbar wahrgenommen wird natürlich. Man ist immer froh, wenn man nicht im Visier ist von einer Datenschutzaufsichtsbehörde.
Wie hat ihr generell die Public Cloud-Vergabe verfolgt? Jetzt ist ja Einsprache erhoben worden von einer Einzelperson. Das Bundesverwaltungsgericht muss sich jetzt mit dieser Vergabe beschäftigen. Wie hat er die Situation mitverfolgt?
Also das Bundesverwaltungsgericht hat sich ja schon mit dem beschäftigt und hat irgendwie gesagt, nein, das bringt nichts. Und dann ist man zum Bundesgericht gegangen und hat dann aus Verfahrensgründen ist das wieder zurückgespielt worden. Und damit ist in dem Sinn eigentlich noch nicht entschieden. Ich persönlich gebe dem nicht grosse Chancen. Aber dass der Prozess muss dauern und es zeigt ja, dass das eigentlich funktioniert. Unseres Rechtssystem, was das betrifft. Ich bin an diesen Sachen nicht beteiligt gewesen. Also ich kenne dort auch die Details nicht genau und bin nur immer aufpassen, was man dort sagt. Und die Alibaba-Geschichte ist natürlich auch etwas, wo sehr dankbar ist, wie der Martin das gesagt hat. Aber dass man einen Vertrag hat, bedeutet ja noch lange nicht, dass ich unter dem Vertrag dann auch tatsächlich etwas Relevantes mache, wo das ein Problem wäre. Ich meine, der Bund ist mit seinen Landkarten, also so die Schweizer Karte, Kopien davon, das ist eine von den ersten Cloud-Anwendungen in der Schweiz gewesen. Weiß nicht, 10 Jahre her oder irgendwie so, ist überhaupt nicht das Problem. Und wenn das günstiger ist, irgendwo nehmen, dass ich nur eine Kopie von dem so habe, so be it. Ich glaube, man muss dort schon unterscheiden und darf das nicht so zu überbewerten, was jetzt die Diskussion dort betrifft. Und Martin hat natürlich recht, es gibt ganz viele andere Länder. Wir sehen es vor allem bei den grossen Konzernen, die zu uns kommen und sagen, jetzt haben wir mal die USA, aber was ist mit all den anderen Ländern? Wir haben noch Datentransfers in 50 andere Länder, müssen wir jetzt überall dort quasi die ganze Prüfung machen. Und das gilt die, oder? Und das ist so aufwendig. Es gibt auch für das eine Formular, publiziert gratis, aber das ist der kleinste Teil, weil die müssen ja dann überall das alles abklären und dann fragen sie sich, ist das wirklich nötig? Und das Geld würde man lieber in Cybersecurity investieren. Das haben wir schon mehr gemacht. Aber man versucht jetzt irgendwie so zu schauen, wie kommt man mit dem einigermaßen zu schlagen und hofft, dass das Problem jetzt dann irgendwann mal wieder weggeht, weil es ist ja erst seit 2020 in der EU die ganze Diskussion nach dem einen Urteil. Der Martin hat vorhin gesagt, es ist um Facebook gegangen, aber ganz bestimmte Sachen, aus dem hat sich das eigentlich alles ausentwickelt. Ich glaube, das entspannt sich jetzt. Es hat ja jetzt noch die Ankündigung gegeben, hier mit dem Privacy Shield 2.0. Aber man muss jetzt sehen, was es ist. Ich persönlich bin ein bisschen skeptisch, aber es ist halt inzwischen eine hochpolitische Sache geworden. Und sobald es politisch wird, sind wir eigentlich nicht mehr die Richtigen, was wir ihn beantworten.
Teilst du die Schätzung von David Rosenthal, Martin, dass das nicht gross wird für Aufregung sorgen mehr vor dem Bundesverwaltungsgericht?
Ja, was bei dem Verfahren halt wirklich schade ist, dass man den Entscheid vom Bundesverwaltungsgericht, der gegen Beschwerde erhoben ist, nicht kennt. Das Bundesverwaltungsgericht weigert sich, den rauszugeben, gemäss eigener Praxis, gemäss eigenem Reglement. Also das ist schon mal ein bisschen schade, darum fällt eben auch das Urteil schwer. Ich wäre aber auch überrascht, wenn das ernsthafte Konsequenzen hat. Es schwirren da auch aus meiner Sicht ungerechtfertigte Vorwürfe im Raum. Einerseits ist es einfach Rechtsstaatlichkeit. Aus meiner Sicht werden auch keine Fakten geschaffen. Man hat die Verträge unterschrieben, aber die Leistungen tut man noch nicht abrufen. Man wartet also da friedlich. Das Faszinierende finde ich eigentlich mehr, dass da offenbar ein einzelner Bürger, vielleicht auch eine Bürgerin, da die Rechtsmittel ergriffen hat und dass das funktioniert hat. Das finde ich mehr interessant, dass in der Schweiz trotz allem noch möglich ist, dass man das so machen kann als Laie und dann doch da, ja, zum Beispiel in der Bundeskanzlei, kann ein bisschen ärgern. Aber es hat eben auch wieder dazu geführt, dass die jetzt auch ein bisschen gegangen sind. Die haben jetzt auch sehr wertvolle Informationen veröffentlicht, finde ich. Und das denke ich sowieso das Wichtigste, dass man sich austauscht und die Transparenz hat, gerade auf Behördenseite, dass eben die Welt nicht immer neu erfunden wird. Gerade bei Standard-Cloud-Anwendungen ist es extrem lächerlich, wenn alle immer das Gleiche machen müssen und das Ergebnis ist dann immer sehr ähnlich, sondern dass man eben die Ressourcen zielgerichteter einsetzen kann. Wir sind zwar nach wie vor ein Reichsland, aber das heisst nicht, dass man beliebig die Ressourcen verschwenden sollte. Man könnte Ressourcen besser einsetzen, sei es im Recht, sei es bei der IT-Sicherheit, letztlich bei allen anderen Themen. Von mir aus auch bei einem Unternehmen für den Betriebsausflug, für den Bonus, was auch immer. Also das denke ich mir wichtig, dass gerade der Datenschutz nicht wirklich allumfassend in jeder Ritze drin ist. Das haben wir heute natürlich tendenziell, aber das ist eigentlich falsch aus meiner Sicht.
Und dort würde ich mir eben hoffen oder wünschen, dass Datenschutzbehörden eine Art wie so einen aktiven Lösungsbeitrag leisten. Also es ist schon im Interview gesagt worden von Dominika Blonski, dass sie sich ärgert darüber, dass sie als Disabler angeschaut wird und nicht als Enabler. Und ich glaube, Datenschutzbehörde sollte eigentlich nicht für mich Partei sein, einfach jetzt nur für die einen schauen, sondern sie sollte ja irgendwo schauen, dass man eine Lösung findet für das Ganze. Und wenn man sagt, wenn man der Meinung ist, ja gut, die Cloud braucht es alles nicht, dann ist klar, dann ist das die Lösung. Aber wenn man sagt, nein, irgendwo gibt es da etwas, dann sollte man ja eigentlich irgendwie Handreichungen bieten und zusammenarbeiten, wie man das konkret kann machen, wie der Martin gesagt hat, weil jetzt die KMU, die machen ja gern gewisse Sachen, wenn man ihnen sagt, machen es genau so und so und so und dann ist das in dem Sinn okay, dann setzen sie das auch um, aber das kommt nicht von der Behörde, das machen sie nicht und dann muss man sich nicht wundern, wenn sie dann zu den Privaten kommen. Ich glaube aber, dass wir in der Schweiz dort in dem Sinn noch besser dran sind als in der EU, weil in der Schweiz haben wir immerhin eine Diskussion. Und es wird nicht einfach akzeptiert, was die Behörden sagen, sondern es findet so ein Gespräch statt. Und ich fände es zum Beispiel cool, wenn man jetzt in so einer Diskussionsrunde auch Behördenvertreter hat und über das kann reden, damit sich dann noch jeder eine Meinung bilden kann. Aber am Ende der Tage, wenn doch die Leute sich mit dem Juristenzeug nicht auseinandersetzen, sie wollen wissen, was wir jetzt machen, damit wir das Business können machen, einigermaßen vernünftig. Und die Schweizer, die wollen ja das richtig machen, sonst würde ich nicht so viel Geld ausgeben für alle diese Sachen. Und dort, glaube ich, könnte man der ganzen KMU schon viel mehr helfen und das passiert nicht. Also der EDOB hat sich bis zur Suva-Geschichte nie wirklich zur Cloud geäussert. Hat nie irgendetwas gemacht und jetzt hat Suva ihm das vorgelegt, weil sie das halt einfach als Bundesorgan so für richtig gefunden hat. Und dann gibt es eine Antwort, mit der eigentlich die meisten nicht viel können anfangen. Also da, glaube ich, können sie nicht ganz ihrer Aufgabe nach.
Können wir tatsächlich so eine nächste Folge anstreben mit einer Behördenvertreterin noch? Das fände ich auch recht cool, aber jetzt vielleicht abschließend die Frage, gibt es irgendeine Lösung, wo man einerseits Cloud einsetzt und andererseits eine 100%ig wasserdichte Rechtssicherheit hat, Kann man das zum Beispiel mit einem Abkommen zwischen der EU und oder der Schweiz und den USA lösen, wo der Cloud Act wie beschneidet und sagt, der greift nicht, wenn ein RZ auf europäischem Boden steht?
Also das ist eine Illusion. Also es gibt ja so viele Themen. Das Thema ist ja nicht nur der Cloud Act, es sind ja ganz andere Sachen und die sind so am Kämpfen und abgesehen davon in den USA herrscht ja keine Einigkeit. Die sind ja auch da am Kämpfen wegen Datenschutzgesetzen. Einige sind das ganz stark, andere finden es total daneben und das ist alles eine Illusion. Wir werden nicht eine perfekte Welt haben. Und wir müssen irgendwo mit dem Zeug lernen umgehen. Und wir lernen umgehen, indem wir uns daran gewöhnen. Wir haben einfach keine perfekte Welt gehabt. Der Datenschutz, das ist ja spannend, hat noch nie eine Perfektion verlangt. Das ist eben genau das Risikobasierte. Das steht auch in der Botschaft drin. Das Risikobasierte ist der Grundsatz von der Datenschutzrevision gewesen. Und erst jetzt hat man aus Gründen, wo meines Erachtens ganz nebeneinander zu suchen sind, ist man auf das Null-Risiko-Ding gekommen. Das hat man ja 20 oder 30 Jahre lang, ist niemand auf die Idee gekommen, das überhaupt in den Raum zu stellen. Und deshalb glaube ich, da müssen wir irgendwie wieder zurückfinden, dass das alles ein bisschen pragmatisch wird und wir die Hausaufgaben machen. Aber jetzt irgendwo das Gefühl haben, die Juristen lösen mit irgendeinem Staatsvertrag das Problem von allen, was sie vielleicht geschaffen haben, das glaube ich nicht.
Gut, ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Wir leben in einer Welt mit Risiken. Es gibt kein risikoloses Leben. Und so ist es so in der Cloud. Spannend war, danke für die Diskussion. Danke euch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich über euer Feedback auf redaktion@inside-it.ch. Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.